Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für dein Wirken in der Anbetung, Herr. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der tief, tief in unser Herz hineinschaut. Danke, dass du nicht nach dem Äußeren blickst, sondern nach dem, was in unserem Herzen sich befindet. Und danach beurteilst du uns. Und ich fordere, ich bete, Herr, dass du heute weiter an unserem Herzen arbeitest, dass du das neue Herz, was du in uns hineingelegt hast, Herr, was du jedem deiner Kinder geschenkt hast, Herr, dass es zu neuem Leben erweckt, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir diese Kraft empfangen durch dein Wort, Herr, und durch deinen Geist verändert zu werden. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass du mit großer Güte und Gnade und Barmherzigkeit und großer Liebe an jedem Einzelnen arbeitest, wie ein Töpfer das Gefäß formt zu seiner Ehre. Und so bete ich für mich selbst und für jeden Einzelnen, der das hört, dass du dein gutes Werk, was du begonnen hast, in uns vollendest, bis Jesus zurückkehrt, dass wir Gefäße werden zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Gut, wir hatten ja eine sehr gesegnete Zeit jetzt die Woche, die 3 Tage Fasten und Gebet. Und sowas schafft auch Einheit untereinander. Ja? Wenn wir uns mit dem Herrn verbinden, gibt es Einheit auch zwischenmenschlich, also in der Gemeinde, im Volk Gottes. Amen. Gut, ich hatte ja letztes drüber gesprochen, über die verschiedenen Dinge, die uns blockieren können, um in diese Freiheit hineinzukommen, den Willen Gottes zu tun. Und ich möchte nicht alles wiederholen, aber ich möchte euch mal wiederholen lassen. Und zwar hatten wir eine Stelle, ich verrate nicht wo, und da waren 3 Dinge genannt, 3 einfache Dinge, wo Paulus beschreibt, diese 3 Dinge sind der Wille Gottes in Jesus Christus an jedem Einzelnen von uns. Das heißt, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun, im Willen Gottes zu leben und uns in Einklang zu bringen mit unserem Vater im Himmel, mit seinem Herzen und seinem Willen dann auf dieser Erde zu tun, da was das Merkmal seiner Kinder ist, beschreibt uns Paulus 3 ganz einfache Dinge. So, und dann darfst du dich jetzt mal zu deinem Nachbar drehen und jetzt darfst du mal deinen Nachbar predigen. Ja, und du darfst deinem Nachbar, Bruder, Schwester, links und rechts neben dir, darfst du mal diese 3 Dinge erzählen. Oder fragst das mal, was waren die 3 Dinge, und dann sagt euch das gegenseitig. Ihr könnt euch ja alle daran erinnern, weil es waren ganz einfache Dinge. Und es ist gut, wenn wir die in unserem Leben praktizieren. Und dann darfst du weitermachen, weil es geht da nicht bloß darum, dass man das Wort Gottes hört. Jetzt darfst du mal deinen Nachbar oder deine Nachbarin fragen, was von den 3 Dingen hast du in der vergangenen Woche auch praktisch umgesetzt? Fragt euch mal gegenseitig und gebt mal eine Antwort. Und jetzt gib deinem Nachbar mal, deinem Bruder oder Schwester mal ein Wort der Ermutigung und der Auferbauung und sprich zu ihm oder ihr, der Punkt, wo es noch hängt, den setzt er jetzt die kommende Woche um. Ja, ja klar, weil das ist total ermutigend, auferbauen. Weil wir das nämlich tun, kommt Freude in unser Herz. Amen. Ganz einfach. Willen Gottes tun, setzt immer Freude frei. Und das war auch der erste Punkt, okay? Das Erste, was Gott von seinen Kindern möchte, der Wille Gottes in Jesus Christus an uns, ist, freut euch alle Zeit. Amen. Wenn wir das tun, kommt Freude. Und der Markus weiß sicher noch die Bibelstelle, wo es steht.
Ich denke 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18.
Du denkst nicht nur, sonst ist richtig. Der Preis dem Herrn. Applaus. Wer hätte die Bibelstelle auch gewusst? Aber vor Markus, bevor er es gesagt hat. 1, 2. Ja, immerhin. Amen. Also so lernt man, die Dinge auch umzusetzen. Amen. Und es ist gut, weil das Wort Gottes sagt, lehrt und ermahnt und ermutigt euch gegenseitig. Es gibt von vorne Lehre, richtungsweisende Botschaft, aber das Wort Gottes fordert uns auch so oft auf, auch der Paulus, dass wir uns einander als Leib ermahnen, aufbauen und zurüsten, dass wir zueinander das Wort Gottes teilen. Amen. Das ist die Wahrheit, das Wort Gottes. Amen. Gut, das erste war, freut euch alle Zeit. Also Gott, dein Vater, möchte, dass du als Kind Gottes und ich als Kind Gottes, dass wir uns alle Zeit an ihm erfreuen. Das füllt unser Herz mit Freude, denn vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Weil Gott ist ein Gott nicht nur der Liebe, sondern auch der Freude. Und die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Amen. Und es ist gut, wenn wir ein Leben in Freude führen. Amen. So, und da fühlt sich der Teufel überhaupt nicht zu Hause. Weil Freude ist etwas, was er nicht hat. Amen. Freude ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Und er macht einen großen Bogen um Kinder Gottes, die sich freuen. Er fühlt sich dort zu Hause, was seiner Natur entspricht. Hass, Bitterkeit, Niedergeschlagenheit, Entmutigung und finstere Gedanken. Dort fühlt er sich angezogen. Aber nicht beim Christen, der sich freut. Deswegen möchte dein Vater, dass du dich freust. Und es ist ein Schutz gleichzeitig vor Depression. Der nächste Punkt war, das war der dritte, dann betet ohne Unterlass, haben wir diese Woche schon bei 3 Tage gemacht. Und also betet ohne nachzulassen, würde ich mal so sagen. Ja. Und dieses Gebet ohne nachzulassen, laut oder leise, das baut deine Verbindung, deine Kommunikation mit deinem Vater. Das ist das, wozu er dich berufen hat. Er möchte, dass du zu ihm sprichst und dass er zu dir spricht durch sein Wort. Amen. So, und das schafft Licht in dir, das schafft Leben in dir und das hält ebenso all diese Mächte der Finsternis, diese Flüche, was ich letztens erklärt habe, was uns abhält vom Gebet. Alles, was uns abhalten will vom Gebet und die Dinge zu tun, den Willen Gottes zu tun, kommt alles vom Teufel. Er nutzt unsere Gedanken und er nutzt unser Fleisch. Aber wenn wir allzeit in Verbindung mit ihm leben, kommen diese Gedanken nicht an uns heran. Dann sind wir geschützt mit dem Licht der Herrlichkeit Gottes und die Dämonen haben keinen Zugang zu uns. Vielleicht nochmal, das habe ich diese Woche in den 3 Abenden vergessen, mal ein Hinweis, fand ich auch sehr gut, kennen wir alle, aber die Uganda haben das nochmal deutlich betont, wo es darum geht, zu beten, für dein ganzes, die ganze Palette, was Gebet beinhaltet, Fürbittgebet, bitte, oder dein persönliches oder Gemeinde. Und die haben uns nochmal neu ermutigt, in unsere Gebete das Wort Gottes mit einzubinden. Ich mache das so schon, aber immer mit Bibelfersen dann hinterlegen. Also verbinde deine Gebete mit Schriftversen und bete sie aus und bete dann in diese Richtung. Also mixe deine Gebete mit dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, das hat Kraft. Und mich baut das in meinem, das hält mein Gebetsleben auch aufrecht. Wenn ich manchmal nicht weiß, also in Sprachen beten ist sehr gut, aber wenn man dann in Deutsch betet und man weiß manchmal nicht weiter, wie betest du in Richtung, dann gibt der Heilige Geist mir eine Schriftstelle, dann bete ich die Schriftstelle aus und dann geht das dort weiter. Das ermutigt mich und gibt mir neue Stärke, Ausrichtung. Aha, ich spreche das Wort aus und es ist das Beste, was du beten kannst, ist das Wort Gottes und dann formuliere ich meine Worte dazu. Ja, seid sehr ermutigt in diese Richtung. Und genauso für die Anbetung, für deinen Lobpreis ist es ganz wichtig, dass du das Wort Gottes kennst und aus dem Wort Gottes den Charakter Gottes, sein Wesen und aus dem Wort Gottes ihn anbetest. Du kannst, wie die Veronika das macht, Psalmen auswendig lernen und beten. Ne? Und du kannst aber auch aus bestimmten Bibelstellen anfangen, Gott zu loben, wenn du was erkennst. Zum Beispiel, ganz simples Beispiel. Es steht so oft im Alten Testament, Gott ist langsam zum Zorn und reich an Gnade, Güte, Bündnistreue und Barmherzigkeit. So. Und dann kannst du das nehmen, Gott, du bist mein Gott, der langsam zum Zorn ist, reich an Gnade und Erbarmen und Gerechtigkeit und Güte. Und dann kannst du deinen Lobpreis draus machen. Und was ganz oft drin steht im Alten Testament, ist dieses Gott ist gut und seine Gnade und Bündnistreue währt ewig. Amen. Das kannst du ausbeten und daraus betest du das Wort Gottes, betest du seinen Charakter und das motiviert deinen inneren Menschen wieder. Und das kommt zum Thron Gottes durch. Amen. Bei Josaphat war das das Einzige, was die gesungen haben. Das Riesenheer der Feinde und dann die Lobpreiser vorneweg, die Soldaten hinterher und das ganze Volk. Und die haben nur das gesungen. Die haben nur diesen, weil im Angesicht der Bedrängung hatten sie keine andere Motivation mehr, lange Texte zu finden, lange Psalmen, sondern die haben bloß Gott gepriesen. Gott, du bist gut und deine Güte, deine Gnade und deine Barmherzigkeit, im Hebräischen steht dort, deine Bündnistreue bleibt ewig. Amen. Das ist dein Gott, dem du dienst. Der hat sich nicht verändert. So, und wenn du in bestimmten Situationen kommst, wie heute während Lobpreis, dann dieses Wort der Erkenntnis kam, dieses prophetische Wort, wo bestimmte Personen in Sackgassen stecken, wo Gott dich befreit, und du weißt nicht mehr weiter, dann betest du, mach das genauso, wie es in der Schrift ist. Es hat bei Josaphat funktioniert, dann wird es auch bei dir funktionieren. Weil das ist derselbe Gott, zu dem er gebetet hat. Amen. Gott, du bist gut und deine Gnade und deine Güte und deine Bündnistreue wäret ewig. Amen. Kann mich in dem Zusammenhang noch entsinnen, wo wir vor Jahren in Haifa waren, in der Gemeinde, war gerade Gemeindegeburtstag, kommt man mit dazu, in der messianischen Gemeinde, und dann war die Karen Davis von Berg Carmel, von dieser Gemeinde, sehr bekannte messianische Lobpreisleiterin, hat auch viele CDs geschrieben, also produziert. Und die kam und sonst war ganz normal. Lobpreis war alles gut. War Feststimmung, weil es Gemeindegeburtstag war. Dann ging die vorne hin und die hatte gerade vor einer allzu langer Zeit ihren Mann verloren. Die war Witwe. Und die ging hin ans Keyboard und die sang dort das Lied. Hodu ladonai kidof ki leolam chastor. Also Gott, du bist gut und deine Gnade und Bündnistreue wird ewig. Und das hat sie dann noch in verschiedenen Melodien gesungen und die Gegenwart Gottes kam. Das war so erstaunlich. Amen. Gott liebt das, wenn wir seinem Charakter ihm zusingen. Das ist Anbetung, ihn zu ehren. Und da kam die Gegenwart Gottes und das hat die ganze Atmosphäre verändert, dort in diesem Raum in Haifa. Amen. Und das Dritte war, sei dankbar in allen Dingen. Das hält dich in einer zufriedenen Grundhaltung. Dankbarkeit, sei dankbar in allen Dingen. Und das bewahrt dich vor Murren und Stöhnen und Klagen und Jammern. Eine dankbare Grundhaltung, das ist ein Merkmal der Kinder Gottes. Dankbarkeit, allzeit Gebet und Freude. Amen. Übrigens steht es schon in Sprüchen, ein zufriedenes, gelassenes Herz macht den Leib gesund. Amen. Das wirkt sich, so eine dankbare Grundhaltung wirkt sich aus auf alle psychosomatischen Krankheiten, wo es sagt, über 70% aller Krankheiten sind psychosomatisch bedingt. Und eine Grundhaltung von Dankbarkeit und Zufriedenheit beugt diesen Dingen vor. Amen. Also Gott meint es noch gut mit uns. Diese drei Dinge, ich wiederhole es nochmal, und freut euch alle Zeit, betet ohne nachzulassen und seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an uns. Lasst uns diese Dinge in unserem Alltag praktizieren. Das ist der gute Wille Gottes für dich und für mich, damit wir in seiner Gegenwart in der Freiheit leben. Amen. Simple Anweisung. Gut. Die neue Schöpfung in dir, Christus in dir will das Ganze. Der neue Mensch, der in Christus in dir ist, diese neue Geburt, will diese ganzen Dinge. Es will nichts sehnlicher als diese Dinge tun, weil er merkt, also das ist die Natur des Himmels, das ist die Natur des Vaters und von Jesus und da lebt er. Und der Teufel versucht die ganze Zeit, sich zu blockieren und versucht, dich von diesen Dingen abzuhalten. Weil wenn er dich davon abgehalten hat und dich wieder an dein Fleisch in den alten Zustand gebracht hat, dann hat er Zugang zu deinem Leben. Amen. Und so, und heute möchte ich mal über ein Thema sprechen. Und zwar heißt das die Freiheit der Kinder Gottes. Wir wollen einfach mal in das Wort Gottes reinschauen und nicht auf den Teufel, der dich schon immer umgibt wie ein brüllender Löwe und sucht einen Zugang zu finden, über deine Gedanken zuerst, Zugang zu finden. Und die Dinge sind einfach da, aber was dir hilft, dem zu widerstehen, und was dich über diese Umstände erhebt, ist das Wort Gottes und die herrliche Freiheit, zu der Gott, der Vater, dich in Jesus Christus berufen hat. Und lass uns mal darüber sprechen. Und das sind die Dinge, die wir uns auch einander immer wieder zusprechen dürfen, weil das ist das Evangelium. Evangelium heißt gute Botschaft. So erfasst es erstmal selber, sind nicht unbedingt neue Dinge, aber wir müssen das bewusst glauben und in unseren Herzen aufnehmen und entsprechend umsetzen. Denn nur wenn wir das Wort Gottes hören und glauben, glauben heißt, ich nehme das in mein Leben und ich handle entsprechend des Wortes, dann bringt das letztendlich dann auch Frucht. Deswegen müssen wir viel das Wort Gottes hören, damit Glaube aufgebaut wird. Ich rede heute von Dingen, die Gott dir in Jesus Christus geschenkt hat, jedem Einzelnen. Gott hat keine Lieblingskinder, steht mehrmals in der Schrift, Gott hat kein Ansehen der Person. So, und all diese Dinge, über die wir heute sprechen, die hast du erhalten in dem Moment, wo du von Gott von Neuem geboren wurdest durch das Wort und den Heiligen Geist. Hast du alles erhalten von ihm. Und lass uns diese Dinge mal betrachten, und das soll deinen inneren Menschen stärken, dich mit Glauben erfüllen, dass du fähig gemacht wirst, in dieser Freiheit auch im Alltag zu leben. Amen. So, und dann gehen wir fangen. Also die Kernstelle, der Kernvers von heute ist Galater 5, Vers 1. Und bei der Vorbereitung habe ich mich daran erinnert, dass ich genau über diesen Vers mit Zittern und Zagen zur Gemeindegründung vor 21, wir haben ja bald 21. Gemeindegeburtstag, habe ich damals im MZ-Werk vor vielen Größen, die anwesend waren, habe ich über diesen Vers gesprochen, Galater 5, Vers 1. Genau, der ist richtig gut. Und lasst uns den mal betrachten. Und hier geht es um dich und mich. Und hier sagt Paulus, so steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Andere Übersetzungen sagen, zur Freiheit hat dich Christus befreit und lasst dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Und das spreche ich dir heute zu und mir. Das heißt, du bist befreit durch Jesus Christus zur Freiheit. Er hat dich nicht bloß frei gemacht, sondern hat dich zur Freiheit befreit, dass du alle Zeit in vollkommener Freiheit leben kannst, ohne Joche, ohne Bindung, ohne Ketten, ohne Knechtschaft. Von der Knechtschaft der alten Natur in die Freiheit der Kinder Gottes. Amen. Das ist wieder ein Wille Gottes für dein Leben. Gott möchte, dass seine Kinder frei sind. Denn zu dieser Freiheit in Christus hat er sie berufen. Amen. Ist doch gut, ne? So, zur Freiheit hat dich Christus befreit, lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Das heißt, die Knechtschaft des Teufels, die Knechtschaft des Fleisches, die Knechtschaft der Sünde. Und ich möchte heute einen Bereich dort rausgreifen. Wir möchten heute mal über die Freiheit von der Knechtschaft des Fleisches sprechen. Was hat das Wort Gottes uns dazu zu sagen? Und diese Freiheit ist für die Kinder des Lichts von ihrem Vater. Und diese Freiheit ist ein Geschenk für dich. Lass uns dann mal reingehen in Jakobus 1, Vers 17 und 18. Da wird dein Vater beschrieben in den Himmeln als der Vater des Lichts. Jakobus 1, 17 und 18. Dort steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Das heißt, alles, was gut und vollkommen ist, alles, alles, kommt von oben herab. Alles ist ein Geschenk von deinem Vater. Alles, was gut und vollkommen ist. Und diese Freiheit der Kinder Gottes, von der wir heute sprechen, von der Knechtschaft des Fleisches, ist ein Geschenk deines Vaters an dich. Und es kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist. Und dort gibt es keinen Schatten, weil sein Licht alles erfüllt. Sein Licht ist überall da, also ich finde es im Himmel keinen Schatten. Es gibt keinen Ort, wo sein Licht nicht hinkommt. Und dann liest du noch Vers 18, wieder den Willen Gottes, nach seinem Willen hat dein Vater, unser Vater uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das heißt, Gottes Wille war, dass du von neuem geboren wirst. Und du wurdest von ihm gezeugt, von oben her. Das heißt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von oben. Du bist von oben her von neuem gezeugt und von neuem geboren. Und diese göttliche Zeugung geschieht, indem du das Wort Gottes hörst und der Heilige Geist macht es lebendig. Wort und Geist zusammen, zwei Komponenten, schaffen in dir das neue Leben. Und das befindet sich in dir, damit du Erstlinge seiner Geschöpfe sollen wir sein. Das heißt, wir sind die Erstlinge der neuen Schöpfung. Gott hat etwas Neues geschaffen, einen neuen Menschen in Christus. Und du gehörst dazu, weil du das Wort der Wahrheit gehört hast im Glauben und der Heilige Geist hat es lebendig gemacht. Und da wurde in dir etwas Neues gezeugt und dein neuer Mensch, dein wiedergeborener Geist wurde geboren. Und all diese Dinge sind geschehen, tief in dir drin. Denk dran, was ich letztes Mal gesagt habe, bei der Schöpfung, der natürlichen Schöpfung. Gott hat gesprochen und alles hat reagiert auf sein Wort. Gott hat gesprochen und alles kam hervor, so wie er es gesagt hat. Genauso ist es mit dem Wort Gottes, dem Evangelium, was er teilt. Er spricht und es geschieht. Wenn du jetzt Zweifel dran hast, was ist denn da in mir passiert? Ich kann das nicht spüren. Wenn Gott das sagt, ist es geschehen. Amen. Weil es so wie draußen die im Natürlichen die Pflanzen reagiert haben, wo Gott sprach, es sollen Gräser und Kräuter und Sträucher und Bäume hervorkommen aus dem Erdreich und kurze Zeit später kommt das alles hervor. Das heißt, Gottes Wort ist schöpferisch. Und genauso ist das, was hier drin steht, sein Wort durch den Heiligen Geist lebendig gemacht, ist schöpferisch. Deswegen sagt Paulus im Römer 1, Vers 16, das Evangelium in sich hat die Kraft, Menschen zu erretten. Das heißt, wenn ich sage, Christus starb für deine Sünden und er stand für den Toten wieder auf, tue Buße von deinen Sünden und bitte Jesus in dein Leben zu kommen, dann ist das Wort Gottes, was du jemandem teilst. Und es hat eine schöpferische Kraft, weil das Evangelium in sich diese Kraft hat, Menschen zu erretten. Und wenn diese Person das nimmt, reagiert sie und ihrem Herzen geschieht genau das. Sie tut Buße von ihren Sünden, nimmt Jesus auf und sie wird gerettet. Amen. Und kommt zu dieser neuen Schöpfung dazu. Das habe ich jetzt diese Woche einem Mann gemacht, dem ich immer mal angesprochen habe und Bibel gegeben habe in der Stadt. Der wird jetzt immer älter. Ich sagte, hast du nun mal dein Leben in Jesus gegeben, hast ihn mal aufgenommen, dein Herz. Es ist von seinem geistigen Zustand etwas eingeschränkt. Und da habe ich ihm das gesagt. Ich sage, sag einfach nur, wenn das zu kompliziert ist, gehe heute Abend nach Hause, wenn ich ihn wieder mal treffe, werde ich ihn vielleicht mal anbieten, mit ihm zu beten. Sag einfach nur, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden und komm du in mein Herz. Und du gibst mir ewiges Leben. Ich sage, das reicht, dann wirst du von neuem geboren. Ich sage, du weißt nicht, wie lange du noch hier auf dieser Erde lebst. Amen. Das Wort Gottes hat in sich Kraft, Menschen zu erretten. Und so ist es doch bei dir und mir passiert. Wir haben das Evangelium gehört, der Heilige Geist hat es lebendig gemacht und dann hatten wir eine Offenbarung in unserem Herzen, wer Christus ist. Und in dem Moment haben wir gesagt, Jesus, bitte vergib mir, komm du in mein Herz, sei du mein Erlöser, mein Herr. Wir haben noch nicht alles verstanden, was Christsein bedeutet. Wir haben noch nicht alles erfasst. Die Lehre kommt hinterher, aber wir haben das Wenige erfasst. Jesus starb für mich und er stand für den Toten wieder auf. Bitte vergib mir meine Sünden und da habe ich ewiges Leben. Und in dem Moment wirst du von neuem geboren. Amen. So, und diese Freiheit von der Knechtschaft des Fleisches ist ein Geschenk deines Vaters im Himmel, ein gutes und vollkommenes Geschenk, was für jeden Einzelnen zur Verfügung steht. So, jetzt gehen wir mal ins Detail. Was meint Paulus damit? Und wir springen heute zwischen Galater und Römer. Brief hin und her. Es ist ja dasselbe Autor, nämlich der Paulus. Und da nimmt es mir heute sicher nicht übel, wenn ich mal zwei Verse oder zwei Briefe verwende, wobei er aber dieselben Aussagen trifft. Im Römerbrief wird es nochmal tiefer erklären. Lass uns mal hineingehen, Römer 8, Vers 6 bis 8. Wenn wir von der Freiheit des Fleisches sprechen, von der Freiheit der Knechtschaft des Fleisches, müssen wir erst mal wissen, was das Fleisch in uns bewirkt. Was ist das Fleisch? Das Fleisch ist nicht dieses Natürliche. Mit Fleisch meint Paulus immer unsere alte Natur, wo wir herkommen. Diese Natur, wie wir gelebt haben, bevor wir von Neuem gezeugt und geboren wurden in Christus. Das ist unsere sündige, von Gott getrennte Natur. Das ist das Fleisch. Und mit dem Kernmerkmal von Stolz, Rebellion und Eigenwille. Und Paulus hat das ja im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 3, hat das nochmal deutlicher beschrieben. Und das habe ich das letzte Mal ausführlich bearbeitet. Ich erwähne nochmal, das Fleisch hat die Grundeigenschaft, also wir in diesem Zustand des Fleisches, in der alten Natur, wir haben gelebt nach unseren Begierden, nach unseren eigenen Gedanken haben und unserem eigenen Willen. Wir taten den Willen unserer eigenen Gedanken, lebten nach unseren Begierden und Lüsten. So haben wir alle gelebt, bevor wir zu Christus kommen. Amen. Und das nennt die Bibel Fleisch. Und das ist Knechtschaft, weil das Fleisch letztendlich uns nur Verderben bringt. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie Paulus das auflistet. Ich nehme nur den Vers 6 bis 8 heraus. Und er sagt hier in Römer 8, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Trachten ist ein Wort, was man heutzutage so nicht mehr verwendet. Was meint er damit? Das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten bedeutet alles, was ich will, alles, was ich denke, alles, was sich in meinem Willen befindet, alles, wonach mein ganzes Leben sich danach ausstreckt, ist Tod, wenn es aus dem Fleisch hervorkommt. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Es bringt mir kein Leben. Und dann steht hier, das Trachten, also das Sehnen, die Absichten meiner neuen Geburt in Christus, meines neuen Menschen, bringt immer Leben hervor. Weiter, nächsten Vers 7, weil nämlich das Trachten oder das Sehnen, das Herzensbegehren des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Das heißt, alles, was sich in unseren Herzen befunden hat, bevor wir zu Christus kamen, und alles, was sich jetzt noch in unserem Herzen befindet, von der alten Natur, bringt eine Knechtschaft, es bringt Tod, und es steht in Feindschaft gegen Gott. Also es ist Gott entgegengesetzt. Es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und dann Vers 8, die ganz klare Aussage hier, die Paulus trifft. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das heißt, alle, die in dieser alten Natur sind, gefallen Gott nicht. Weil das ist diese sündige Natur von Stolz, Rebellion, Eigenwillen, den eigenen Gedanken und eigenen Begierden nachzugehen und zu leben. Und diese Verhaltensmuster, die haben wir alle drin gehabt. Und die müssen nach und nach verändert werden. Das heißt, dass wir müssen frei werden von der Knechtschaft des Fleisches hinein in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und die Freiheit der Kinder Gottes bedeutet, ich bin frei von der Knechtschaft meiner Begierden. Ich bin frei von meinem Eigenwillen. Ich kann meinen Willen dem Willen Gottes unterordnen. Ich bin frei von diesem Stolz, wo ich mir selbst eine Position verschaffen muss und meinen Selbstwert aufbauen, weil Gott mein Vater ist und er gibt mir den Wert. Amen. Was wir heute darüber sprechen, das ist die Grundlage und du kennst das ganze Seelsorge-Seminar darüber machen. Aber du brauchst erstmal die Grundlage aus dem Wort Gottes und du wirst frei, wenn du das glaubst und anwendest. Das sind alles Dinge, die Gott dir geschenkt hat. Gott ist so gut, dass er uns von dieser Knechtschaft des Fleisches der alten Natur befreit hat. Amen. Denn das ist alles Feindschaft gegen Gott und die in dieser alten Natur sind, können Gott nicht gefallen. Aber jetzt kommt die gute Botschaft. Jetzt kommen wir zu dem Punkt der Freiheit. Hier hat Paulus erstmal die Auflistung gegeben, die Knechtschaft des Fleisches, von was wir befreit werden oder worden sind in Christus und was noch in uns Befreiung braucht. Und hier fährt er fort im Vers 9. Ihr aber, das heißt ihr, die ihr in Christus seid, seid nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Das heißt, diese befreiende Botschaft des Evangeliums ist nicht nur, dass uns durch Buße die Sünden vergeben werden und dass wir durch Glauben das Opfer von Jesus Christus annehmen und dadurch Frieden mit unserem Vater haben. Wir werden versöhnt mit Gott. Diese Trennung zwischen Gott und Mensch wurde aufgehoben durch Christus. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Aber dort hört das Evangelium nicht auf. Sondern Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr wieder in diese alte Natur zurückfallt. Ich möchte, dass ihr vollkommen frei seid von der Knechtschaft des Fleisches, weil das Fleisch immer Anrechte darbietet für den Teufel. Amen. Oh, die Knechtschaft der Welt. So. Und ich setze meine Kinder frei in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die vom Vater des Lichts als Kinder des Lichts in diese Freiheit kommen. Und deswegen setze ich meine Kinder aus dem Fleisch in den Geist. Amen. So, und das hat dein Vater gemacht. Du kannst es nicht selber machen. Er hat dich in den Geist hineingesetzt. Ihr seid nicht mehr am Fleisch, sondern ihr seid im Geist. Und das ist die Freiheit. Und da kannst du fragen, okay, was bedeutet das Leben im Geist? Was ist Geist? Was bedeutet das, im Geist zu sein? Ganz simpel, Paulus sagt das im nächsten Teil des Verses. Ich wiederhole nochmal, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das ist gute Botschaft, das ist, das hast du empfangen durch Christus. Und hier steht's, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Im Geist zu sein bedeutet, in Christus und der Heilige Geist wohnt in mir. Das heißt jetzt nicht, ich bin irgendwo Geist oder so, ne? Sondern im Geist, was Paulus hier beschreibt, bedeutet, der Geist Gottes wohnt in mir. Deswegen bin ich nicht mehr im Fleisch, weil jetzt Gott selbst in mir wohnt. Durch seinen Geist habe ich Freiheit von dieser Knechtschaft des Fleisches, weil ein Stärkerer in mir eingezogen ist. Und der Geist Gottes wohnt in mir. Und dann macht er weiter. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Ganz klare Aussage, wer den Geist des Christus nicht hat, gehört nicht zu ihm. Wieder ein Bild, was dir das hilft zu verstehen, der Leib des Christus. Christus ist das Haupt und der Heilige Geist ist in ihm, der Geist ist der Sohnschaft. So, und in dem Moment, wo du wiedergeboren wirst, wirst du zum Leib des Christus hinzugefügt. Ich sage es nochmal, der Leib Christi besteht nicht aus Denominationen, so viel es auch immer gibt. Ich glaube, über 20.000, ich weiß nicht, was die alles glauben. Aber, oder 17.000, das waren so unheimlich viel. Ja, lasst es das vergessen. Und das ist alles Fleisch, sagt Paulus, 1. Korinther 2. So, also der Leib Christi besteht nicht aus Denominationen, sondern aus Kindern Gottes, die genau das getan haben. Buße, Glaube werden hinzugefügt, von Neuem geboren, gezeugt von ihrem Vater im Himmel. Und sie werden in den Geist gesetzt, das heißt, der Geist Gottes lebt in dir. Wenn du Teil des Leibes Christi bist, dann ist ja sein Geist, sein Wesen im gesamten Leib. Genauso wie du Geist, Seele und Leib bist, da sagt nicht dein Körper, okay, ich bin jetzt getrennt vom Geist, das wäre nicht so gut, das wärst du tot. Ne? So. Und das heißt, wenn der Geist in uns ist, durchdringt er alles. Und dein Geistkörper ist deckungsgleich mit deinem natürlichen Körper. Deine Seele ist auch deckungsgleich mit deinem natürlichen Körper. Und du würdest wie drei Schablonen übereinander legen. Fleisch, also dein Körper, deine Seele und dein Geist. Drei aufeinander. So sieht auch dein Geistkörper aus und deine Seele und dein Körper. Und dein Geist wurde von Neuem geboren durch Christus. Bei den anderen ist der Geist tot. So, und der Geist Gottes wohnt in dir. Und wer den Geist des Christus nicht hat, ist ganz logisch, lebt nicht, gehört nicht zu ihm. Und daran kannst du unterscheiden, wer ist wirklich Christ, wer glaubt wirklich an Jesus und wer nicht. Wer den Geist Gottes in sich hat, gehört zu ihm. Wer nicht hat, gehört nicht zu ihm. Ganz simpel. So, und dieser Geist Gottes, der in dir lebt, bewirkt etwas. Ich lese mir im Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Wir haben den Geist des Gehorsams erhalten, den Geist der Sohnschaft. Und Gott, hier steht es nochmal ganz klar, hat uns von dem Geist der Knechtschaft befreit. Das heißt, der Knechtschaft der alten Natur, die stand unter dem Einfluss des Fürsten dieser Welt. Das heißt, unter der Herrschaft des Teufels. Das war der Geist der Hände, der dich in Knechtschaft gehalten hat. So, und Gott hat dich befreit und hat dich in dich hineingelegt, den Geist der Sohnschaft, durch den du rufst, Abba, lieber Vater. Und dieser Geist der Sohnschaft führt dich in die Freiheit. Amen. Jetzt wollen wir uns nochmal aus dem selben Text, aus Römer 8, wollen wir uns nochmal drei Auswirkungen anschauen, was diese Freiheit des Geistes in dir bewirkt. Was dir geschenkt worden ist und was du im Glauben ergreifen darfst, um es zu leben. Das sind alles Auswirkungen des Lebens im Geist. Und so beginnen wir mit dem Vers 1 in Römer 8. Und da steht, so gibt es keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung mehr durch das Gericht für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleischwandel ihren Leben führen, sondern gemäß dem Geist. Das heißt, es gibt für dich, der du das auslebst, nämlich unter der Führung des Heiligen Geistes dein Leben zu leben, gibt es keine Verurteilung mehr, gibt es keine Verdammnis mehr. Du bist frei von Verdammnis. Die Kinder Gottes sind zur Freiheit von Gericht und Verdammnis berufen. Amen. Das ist deine Freiheit. Vorausgesetzt, du lebst im Geist. Du lebst nach dem, wie der Geist Gottes dich führt und nicht mal im Fleisch. Und man muss diesen Vers, Römer 8, Vers 1, im Kompletten lesen. Viele lesen diesen Vers nur, indem sie den ersten Teil des Verses erwähnen und sagen, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Lassen aber den zweiten Teil des Verses weg, die nicht mehr gemäß des Fleisches wandeln, sondern gemäß des Geistes. Das ist die Voraussetzung. Wenn du in dem neuen Leben lebst, in dieser Freiheit des Geistes, das Gott dir gegeben hat, dann bist du frei von Verdammnis. Wenn du aber noch in deinen alten Sünden feststeckst, dann ist schon noch diese Freiheit nicht da. Man hat mal einen Jugendleiter von einer Gemeinde, das war, ich weiß nicht mal, welches Gemeinde war, es war sogar öffentlich, Video, da hat man einen Jugendleiter interviewt und einen Jugendleiter einer Gemeinde und er lebte in Unzucht. Das heißt, er lebte mit seiner Freundin zusammen, ohne verheiratet zu sein. Und wie das in vielen Gemeinden ich, so üblich ist. So. Und dann hat man ihn darauf hin angesprochen. Sagt er, hier, du bist Leiter, du bist Vorbild für deine Jugendgruppe und du selbst lebst in einem Zustand mit deiner Freundin, in einem Verhältnis, in einer gemeinsamen Wohnung und so weiter. Du lebst in den Dingen, was die Bibel Unzucht beschreibt. Was sagst du dazu? Und hat dieser Jugendleiter gesagt, Römer 8, Vers 1a, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Was legst du ein Wort der Verdammnis auf mich? Wieso verurteilst du mich, dass ich in Sünde lebe? Ich bin in Christus und für mich gibt es keine Verurteilung, gibt es keine Verdammnis mehr. Das passiert, wenn man Teile des Wortes wegnimmt. Und das ist eine tolle Verführung. Großartig. Die alle Irrlehren sind entstanden, indem man das Wort Gottes aus dem Zusammenhang genommen hat und daraus eine Lehre gemacht. Alle Irrlehren haben diesen Ursprung. So, also lasst uns diesen Vers gemeinsam bis zum Schluss lesen. Und das heißt, du bist frei in Christus. Eine Auswirkung der Freiheit des Geistes ist, du bist frei von Verdammnis, wenn du nach dem Geist oder im Geist lebst. Amen. So, jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Was eine weitere Auswirkung der Freiheit des Lebens im Geist, was dir gehört. Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich und dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Die Freiheit der Kinder Gottes besteht darin, du bist frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. In dir war hier, in der alten Natur, ein Gesetz der Sünde und des Todes. Sünde bringt immer Tod hervor, bringt immer Zerstörung hervor. Wie Paulus das in dem anderen Vers gesagt hat, das Trachten des Fleisches ist Tod. Das heißt, wir lebten hier in der alten Natur unter einem Gesetz, was in uns wirkte. Und Gesetzmäßigkeiten kannst du nicht verändern. Kein Mensch kann die verändern. Es wirkt in jedem Menschen ein Gesetz der Sünde und des Todes. Sündigen Tod, sündigen Tod, sündigen Tod. Das geht im inneren Menschen los, weil die Bibel sagt, jeder Mensch ist tot durch Übertretung und Sünde. Dann geht die Zerstörung in unsere Emotionen hinein, wird vieles kaputt gemacht in unserem Verstand und unser Wille wird geschwächt durch Passivität. All das bringt das Fleisch hervor. Sünde, und das war ein Gesetz in uns. Und Gott hat uns davon, von diesem Gesetz, von diesem Kreislauf befreit. Und in Christus hast du ein Gesetz des Geistes und des Lebens. Das heißt, es ist etwas in dir, was Leben hervorbringt. Wenn du dem Heiligen Geist in dir Raum gibst, dann setzt es ein Gesetz frei, eine Wirksamkeit, eine unaufhaltsame Wirksamkeit in den Kindern Gottes, diese Freiheit überall dort, wo der Geist wirkt in dir, in deinem Herzen, in deinem Willen, in deinen Emotionen, in deinen Gedanken, in deinem Körper, überall, wo du diesem Gesetz des Geistes und Lebens Raum gibst, bringt es Leben. Amen. Lass es wirken in deinem Herzen, lass es wirken in deinen Emotionen, lass es wirken, diese Freiheit in deinen Gedanken, in deinem Willen, dass du frei wirst von Passivität auch. Ja? Das bringt Freiheit. Lass dieses Gesetz wirken. Und es bringt Freiheit in den Körper, weil dieses Gesetz des Geistes und Lebens ist die Kraft der Auferstehung Jesu Christi in uns. Gehe ich das nicht ins Detail, steht Vers 11. In dir wirkt die Kraft der Auferstehung. Es gibt viele, also wirklich Heilungsprediger, John G. Lake und sein Nachfolger Kurt Lake, die lernen unterschiedliche Arten der Heilung, also körperliche Heilung. Und die sagen, ein wiedergeborener Christ, für den brauchst du eigentlich nicht mehr beten. Ein wiedergeborener Christ sollte erkennen, was er geschenkt gekriegt hat bei seiner Wiedergeburt. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Amen. Das ist das Gesetz des Geistes und des Lebens. Der Heilige Geist in dir bringt nur Leben hervor und er macht dich gesund. Natürlich darfst du auch noch für Kranke beten, das ist kein Problem. Aber du darfst im Glauben wachsen. Und darfst sagen, Heiliger Geist, du lebst in mir und du bringst in mir Heilung hervor. Du bist der Geist der Auferstehung. Und bei John G. Lake war das so, diese starke Offenbarung, die er hatte von diesem Gesetz des Geistes und des Lebens, war dann so, als er die Zeit, wo er in Südafrika war, gab es in Südafrika eine Seuche mit Erregern, wo Tausende von Menschen gestorben sind. Und dann ist er hingegangen mit Wissenschaftlern in so eine Klinik. Und dann hat er zu diesen Doktoren dort gesagt, hier auf meine Hand, legt dort den Schaum von den Menschen, die hier gestorben sind, die in dieser Krankheit leiden. Legt das auf meine Hand und dann halten wir das mal unter das Mikroskop. Da musst du wissen, was du machst. Ja? Hat das geglaubt, was hier geschrieben steht, dass der Geist des Gesetzes, des Geistes Lebens in ihm wirkt. Und dann berichtet er, haben die das tatsächlich gemacht, auf seine eigene Verantwortung, haben das unter das Mikroskop gehalten und dann hat man in diesem Schaum diese ganzen Erreger gesehen, diese ganzen Viren und das ganze grässliche, teuflische Zeug. Und dann ging von ihm ein Licht aus und hat diese ganzen Dinger verputzelt. Also es war ein Zeugnis für die Ärzte, dass das der Geist der Auferstehung im Menschen stark ist, in einem wiedergeborenen Menschen und diese Dinge verzerrt. Amen. Also Wir reden hier von Dingen, die echt wahr sind. Und Gott hat ja eine Freiheit geschenkt. Aber lasst uns das erstmal festhalten. Er hat ein Gesetz des Geistes und des Lebens hineingelegt in dich und dich zu dieser Freiheit gebracht, wo früher die Sünde und der Tod geherrscht hat. Und die dritte Freiheit, jetzt kommt es an das Thema Fleisch, an die alte Natur. Und hat Gott dir diese Freiheit geschenkt. Und es wird so stark im Vers 3 und 4 beschrieben. Und da sagt Paulus, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Ist eine Auflistung von Paulus. Ich würde es mal einfach so sagen. Dem Gesetz war es unmöglich, uns dahin zu bringen, dass wir das Gesetz tun. Es ist für keinen Menschen machbar, das Gesetz aus eigener Kraft zu halten. Warum? Weil das Fleisch kraftlos ist. Lasst uns den Punkt festhalten, das Fleisch ist kraftlos, die Gebote Gottes zu halten und den Willen Gottes zu tun. Deswegen hat Gott in Christus diese Sünde und das Wesen der Sünde am Kreuz verurteilt, hat es stellvertretend in Christus getan. Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist diese Freiheit. Gott hat dich in Christus befreit, seine Kinder, von der Unfähigkeit, von der Kraftlosigkeit, die Gesetze oder den Willen Gottes zu tun. Fleisch, kraftlos, gelähmt, passiv, vollkommen unfähig, eins von den Geboten Gottes zu halten. Und davon hat Gott seine Kinder befreit durch Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat. Und was bewirkt das? Nicht nur Vergebung der Sünden, sondern auch Freiheit von dieser Kraftlosigkeit und dieser Unfähigkeit, den Willen Gottes zu tun. Und da sagt Paulus, damit in uns die Gerechtigkeit erfüllt wird, damit wir die Rechtsforderung Gottes erfüllen, die wir gemäß dem Geist leben. Amen. Das heißt, wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, dann schafft er in dir das Wollen und das Vollbringen, den Willen Gottes zu tun. Vorher warst du unfähig, das ist die Freiheit, zu der Gott dich befreit hat, als Kind Gottes, kraftlos, unfähig, gelähmt und passiv, den Willen Gottes zu tun. Und in Christus bist du befähigt und voller Kraft und Stärke und Willen, das umzusetzen. Amen. Das ist die Freiheit, die dir geschenkt worden ist. Lass uns das nochmal aus dieser Verheißung, das gilt dir genauso und das hat Gott mit dir getan. Lass uns diese Verheißung aus Hesekiel 36 nochmal lesen, die genau das beschreibt, was Paulus hier im Vers 4 erwähnt. Das ist eine Prophezeiung aus Hesekiel und im Neuen Bund hat sich das erfüllt. Und das ist etwas, was Gott in dir getan hat. Hesekiel 36, 26 und 27. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und er sagt hier, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das hat Gott in dir getan. Er nahm das alte, steinerne, fleischerne Herz raus und hat in dich hinein ein neues Herz und einen neuen Geist gelegt. Vers 27, ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, meine Rechtsbestimmungen befolgt und sie tut. Das hat Gott mit dir und mir getan, mit seinen Kindern. Diese Freiheit, ein neues Herz und einen neuen Geist. Er hat alles in uns neu gemacht, damit wir befähigt sind, in seinen Geboten zu leben. Amen. Wer kann sich noch an Dionys erinnern? An sein Zeugnis, wo er dann wieder zurückkam, wo er in dem Zustand war, zwischen Himmel und Erde. Er lag dann auf seinem Bett, war aber noch nicht wieder in den natürlichen Zustand, weil er war noch im Geist. Er war in seinem Körper auch noch im Geist. Und dann, es hat mich so eingeprägt, er wusste das nicht von Hesekiel, hat genau das erlebt, was hier steht. Und er hat es gesehen. Und wir leben nicht im schauen, sondern im Glauben. Wir glauben, dass, was hier drin steht, dass das mit dir und mir genauso geschehen ist. Und ich sage dir das nochmal, weil er das gesehen hat, er war noch im Geist, er lag in seinem Körper und dann war links und rechts, wie die Leiter von Jakob, waren zwei Reihen von Engel bis zum Himmel und in sein Zimmer, in sein Schlafzimmer rein. Und dann kam die Hand Gottes von oben und hat aus seinem Inneren, aus seinem Herzen etwas raus operiert und dann konnte er das sehen. Wie gesagt, er war im Geist, konnte sehen einen schwarzen Klumpen. Das war sein Herz, das alte, böse, sündhafte Herz der alten Natur. Was vollkommen unfähig ist, das Herz der alten Natur ist unfähig, die Gebote Gottes zu halten, ist kraftlos, passiv, gelähmt und so weiter. So. Dann hat Gott das weggenommen und dann hat er ein neues Herz, ein rotes, ein pulsierendes, nagelneues Herz genommen, hat es in ihn hineingepflanzt und hat die Stelle wieder verschlossen. Es ist nicht stark. Und das hat Gott in dem Moment, wo er, wie steht bei Jakobus, er hat dich von oben her gezeugt, hat er genau das bei dir gemacht. Wir leben im Glauben an das Wort. Er hat dein altes Herz der Sünde, was vollkommen unfähig war, in Gottes Wegen und Ordnungen zu gehen, hat er rausgenommen, diese rebellische Natur raus entfernt und hat etwas vollkommen Neues geschaffen in dir. Und deswegen reden wir von einer neuen Schöpfung, damit wir Erstlinge seiner neuen Geschöpfe sind. Und die neue Schöpfung hat ein neues Herz. Amen. Und das hast du erhalten. So, und dann geht es weiter. Ich will meinen Geist in euer Innerstes legen. Genau das, was Paulus gesagt hat, im Geist leben, denn der Geist Gottes wohnt in uns, dann gehören wir zu Christus, der Geist des Christus, dass wir an seinen Geboten wandeln und seine Gebote tun. Und das hat Theo ähnlich erlebt. Die Engel waren immer noch da. Die Hand Gottes ging wieder in den Himmel zurück, weil er hat das neue Herz reingepflanzt. Und dann hörte er den Anführer von den Engeln, der war etwas größer wie die anderen, hörte er laut ausrufen, jetzt kommt der Heilige Geist. Und dann kam der Heilige Geist zwischen den Engeln, die haben spalier gestanden, vom Himmel. Das war ein Licht und ein Feuer und hat sein Herz getroffen. Das heißt, dieses neue Herz wurde mit einem neuen Geist erfüllt. Und die Engel haben gejubelt, während der Geist Gottes fiel. Und er blieb dann in ihm. Amen. Und das ist genau das, was hier steht. Ich will meinen Geist in eure Herzen legen. Und das hast du empfangen. Römer 8, Vers 9. Ihr seid nicht mehr im Fleisch. Ihr habt nicht mehr dieses alte fleischerne Herz, dieses alte steinerne, dunkle Herz, sondern ein neues Herz. Und sondern ihr seid im Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. In dir und mir ist genau das geschehen. Der Heilige Geist ist eingezogen und er verlässt dich nie wieder. Jesus sagt, der Geist Gottes wird in uns bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen. Weil der Geist Gottes bringt die Verbindung zwischen deinem Vater und dir. Jedes irdische Kind hat die DNA seines Vaters und Mutter. Amen. Und Gottes Vater und Mutter in meinen hat uns von einem geboren. So, das heißt, wir tragen die DNA unseres himmlischen Vaters, nicht mehr die DNA des alten Adam und Eva, was unter der Knechtschaft lebt, sondern wir haben die DNA Gottes in uns, wir haben den Samen Gottes in uns, das Leben Gottes in uns und das ist das Wesen der Kinder des Lichts, diese Freiheit. Amen. Johannes geht sogar so weit und er sagt, wer den Samen Gottes in sich trägt, das Wesen Gottes, kann nie mehr bewusst sündigen. Weil dieses Wesen Gottes in dir will alles andere wie sündigen. Was sündigt noch in uns? Die alte Natur, die noch vorhanden ist. Deswegen brauchen wir dort diesen Prozess der Freiheit von dieser Knechtschaft der alten Natur. So, das sind diese Dinge, die Gott dir geschenkt hat. Und jetzt kommen wir noch zu einem vierten Punkt, den man noch mit erwähnen muss, weil dort geht es um die praktische Handhabung im Alltag. Diese drei Dinge, die ich gesagt habe, die darfst du im Glauben erfassen und darin leben. Und an diesen Dingen darfst du dich auch erfreuen. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Galaterbrief. Und Paulus erwähnt dort etwas, was jeder, womit jeder Christ irgendwo konfrontiert wird, nicht bloß die Galater. Und er sagt hier, nachdem er über die Freiheit spricht, sagt er zu den Galatern, Vers 7, Kapitel 5 wieder, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Da ist etwas, wo wir gut laufen. Wir gehen in diesen Ding. Aber da ist etwas, was uns aufhalten will, blockieren will, hindern will, der Wahrheit zu gehorchen. Und bei den Galatern hat es eine ganze Gemeinde betroffen. Dort ist es dem Teufel gelungen, die ganze Gemeinde zu blockieren und sie aufzuhalten, der Wahrheit, die ihnen Paulus gelehrt hatte, zu widerstehen und nicht zu gehorchen. Und sie sind in Knechtschaft gekommen. Die Galater sind zurückgefallen ins Gesetz, ja, sind in dieser Freiheit gewandelt. Das heißt, wenn wir aufgehalten werden, der Wahrheit zu gehorchen, bedeutet das für uns, wir fallen wieder zurück in Knechtschaft. Also lass dich nicht aufhalten, sondern geh im Glauben gehorsam, lass dem Heiligen Geist Raum in dir und lebe mit ihm deinen Alltag, dann lebst du in der Freiheit und bleibst in dieser Freiheit. Und entscheidend ist unser Wille. Wohlgemerkt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir erkennen müssen in unserem täglichen Alltagsleben. Unser Fleisch, unsere alte Natur, auch unser Wille, gut zu leben, ein guter Mensch zu sein und nach den Geboten Gottes zu leben, funktioniert nicht. Das Wort Gottes sagt, unser Wille, Eigenwille, ist vollkommen unfähig, den Willen Gottes zu tun. Unser Fleisch ist kraftlos, es ist gelähmt, es ist passiv, es kann Gott nicht gefallen, kann Gottes Willen nicht tun. Jetzt hat Gott gesagt, jetzt nehme ich das raus, ich gebe euch ein neues Herz, einen neuen Geist. Jetzt hast du in dir eine Fähigkeit erlangt, dem Ganzen zu widerstehen. Du hast jemanden in dir, der dir hilft, die Gebote Gottes zu halten, der das Vollbringen schafft. Und du hast jemanden in dir, der allein nur fähig ist, weil wir sind nicht gleich durchgeheiligt, wenn wir bekehrt werden. Wir sind wiedergeboren, wir haben das Grundkonzept erhalten, wir sind wie geistliche Babys und müssen heranreifen. Und das bedeutet Heiligung. Amen. So, aber in diesem Prozess der Heiligung müssen wir umdenken. Weil zuvor, als wir in dieser alten Natur noch waren, haben wir uns angestrengt, ein guter Mensch zu sein. Wir haben uns angestrengt, nach außen hin ein gutes bürgerliches Leben zu führen. Und innerlich sah es ganz anders aus. Ne? Das Herz, da kann ja nur Gott reinschauen. Aber nach außen hin haben wir ein gutes bürgerliches Leben geführt. Manchmal dann auch, retten wir das ins christliche Lager rüber. Und wir versuchen, gute, fromme Christen zu sein, nach außen hin diesen Schein zu bewahren, aber im Herzen sieht es noch ganz anders aus. So, das nennt die Bibel Unaufrichtigkeit. Ja, und da muss man damit klarkommen, dass man diese Dinge zum Herrn bringt und klar die Dinge benennt, dass man sie los wird und dann frei wird. So, das heißt, wir haben versucht, wie sagt es die Welt, reiß dich doch jetzt mal zusammen. Gebt dir doch mal einen Tritt. Mach doch jetzt mal das. Ne? Jedes Jahr zu Silvester schreiben die Leute ihre Dinge auf, die sie im nächsten Jahr nicht mehr tun wollen. So, das nächste Silvester kommt und auf der Liste stehen dieselben Dinge. Das ganze Leben lang. Ihr Lieben, so ist die alte Natur. Aber davon hat dich Christus befreit. Amen. Du hast jetzt jemanden in dir, der fähig ist, alles zu überwinden, was dem Willen Gottes in dir widerstrebt. Amen. Aber entscheidend ist dein Wille. Entscheidend ist, dass du das auch willst. Ja, wir hatten das Zeugnis ja von der Claudia und anderen, die mit waren, die sagen, ich will davon loswerden, loskommen, ich will davon befreit werden. Und dann hat Jesus sie befreit. Du musst es wollen. Gott handelt nicht über deinen Willen hinweg. Amen. Ganz wichtig. Gott behandelt dich nicht wie eine Marionette. Du bist ein Neugeburt, jetzt wirst du programmiert und dann geh dein Weg. Nein, Liebe möchte freie Entscheidung. Du musst mit ihm übereinstimmen, du sagst, Gott, ich will, was du willst. Und steht auch drin, das war das Wesen von Jesus und das hat alles mit Furcht Gottes zu tun. Eine Definition von Furcht Gottes ist, ich liebe das, was Gott liebt und ich hasse das, was Gott hasst. Das heißt, wenn du liebst, was Gott liebt, liebst du immer das Gute. Wenn du hasst, was Gott hasst, hast du immer das Böse, auch deine alte Natur. Alles, was in dir noch der alten Natur anhängt, das musst du anfangen zu hassen, in dem Sinne, dass du es loswerden willst. Also kurz gesagt, bei dieser ganzen Sache, worüber ich jetzt noch sprechen werde, ist dein Wille der entscheidende Punkt. Und dann gehen wir, das ist noch eine ganz starke Sache, was dir hilft, im Alltag zu überwinden. Weil alles, was du nicht überwindest, wird dich überwinden. Überwinden bedeutet, es sind zwei Parteien, wie Paulus beschreibt im Ringkampf mit diesem Mächten. Also grundgesagt, es sind zwei Parteien, die stehen sich gegenüber und die ringen miteinander. Und wenn du diese andere Parteien oder den anderen nicht überwindest, wird er dich überwinden. Und genauso ist es gemeint. Das heißt, wenn du dein Fleisch nicht überwindest, wird es dich überwinden. Und ohne Christus war dein Fleisch immer der Übermacht. Es hat dich kontrolliert, es hat dein Leben bestimmt. Aber jetzt ist etwas Stärkeres in dir aufgestanden, was die Fähigkeit hat, in dir diese alte Natur zu unterwerfen und in ihre Ordnung zu bringen, dass sie dich nicht dominiert. Aber du musst es wollen, du musst das andere loswerden wollen und du musst diesem stärkeren Raum geben, ihn bitten, das zu tun, damit er es überwindet. Amen. Das ist Heiligung pur. Das hat nichts mit eigener Anstrengung zu tun, sondern mit einer eigenen Willenentscheidung. Ich habe von sehr guten Seelsorger und Psychologen und so weiter, die sagen alle, auch jede noch so depressive Person, noch so traumatisierte, schizophrene Person hat einen eigenen Willen. Und den kann diese Person aktivieren. Und ein sehr bekannter Leiter im Land, der vorher ein Doktor der Psychologie war und dann Pastor wurde, für Seelsorge Bücher geschrieben hat, der hat gesagt, geh mit solchen Leuten nicht mit Samthandschuhen um, sondern behandle sie wie jeden anderen. Jeder hat einen freien Willen. Und erst wenn zum Beispiel Depressive und Schizophrene sind bei ihm nur geheilt und befreit worden, wenn er sie zu diesem Punkt gebracht hat. Ans Kreuz trifft die Entscheidung von deiner Selbstsucht und Eigenliebe wegzukommen. Du buße dafür. Und erst dann, wenn sie das getan haben, sind sie frei geworden. Das heißt, jeder Mensch hat von Gott die Entscheidung. Will ich davon frei werden oder will ich nicht? Wenn du willst, ist die Schlacht schon gewonnen. Weil der für dich kämpft, setzt dich immer frei. Amen. Römer 8, Vers 13. Sind wir beim Römerbrief. Ist dann die letzte Form von Freiheit und die möchte ich nochmal betonen. Wo Paulus hier schreibt, Römer 8, Vers 13, prägt er das mal richtig ein. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Und hier schreibt er nicht an Ungläubige, sondern das schreibt er an Christen, an Nachfolger, an die Gemeinde in Rom. Und er sagt, wenn ihr als wiedergeborene Kinder Gottes immer noch nach eurer alten Natur lebt, werdet ihr sterben. Das heißt nicht, dass ein Christ dann, wenn er nach der alten Natur lebt, den Eigenwillen auslebt, Stolz, Rebellion und so weiter zulässt, dass er dann sofort tot umfällt. Nein, was stirbt, ist das geistliche Leben. Dein Geist, Mensch, dein geistliches Leben wird gedämpft. Du kommst in einen Zustand von Passivität, von Lähmung, von Unfähigkeit, den Willen Gottes zu tun. Wenn wir nach dem Fleisch leben. Und diese drei Dinge, die Paulus erwähnt, der Wille Gottes, freut euch alle Zeit, betet ohne nachzulassen und seid in allen dankbar, bewahren dich, in das Fleisch zurückzufallen. Sie halten dich frisch. Sie halten dich im Leben. Amen. Kurz gesagt, wenn wir als Christen wird ans Fleisch zurückfallen und was stirbt in uns, ist das geistliche Leben, sodass uns alles, was geistliche so schwer fällt, dann merkst du, dass du an diesem Punkt angekommen bist, wo du unter der Knechtschaft des Fleisches stehst. Und dieser Zustand von Lähmung und Passivität und Knechtschaft des Fleisches ist eine Auswirkung von mangelnder Nähe Gottes. Und die Nähe Gottes kommt durch alle Zeit sich an ihm erfreuen, alle Zeit mit ihm in Verbindung zu stehen durch Gebet und alle Zeit dankbar zu sein. Nochmal, dieser Zustand der Knechtschaft des Fleisches in Lähmung, Passivität und Niedergeschlagenheit und so weiter, kommt durch Mangel an Nähe Gottes. Weil wenn du Gottes Nähe hast, ist immer Leben. Denn der Geist gibt Leben. Amen. Und das Fleisch aber den Tod. So, in den Zustand kann man als Christ kommen, ist jetzt nicht das Problem, weil das passiert uns hier und da immer mal wieder, dass wir zurückfallen ins Fleisch. Ich würde jetzt keinen so einordnen, dass wir schon dort durchgeheiligt sind. So, das heißt, wir sind da in dieser alten Natur drin. Und jetzt musst du erkennen, du bist in einer Knechtschaft. Du bist wieder in einer Bindung. Du brauchst Freiheit. Und dann gibst du dem Heiligen Geist Raum, dich davon zu befreien. Und das steht hier im zweiten Teil des Verses. Und da sagt der Paulus, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Was du nicht überwindest, wird dich überwinden. Die Offenbarung jeder Gemeinde, das 7, endet, wer überwindet, wird das erben. Was bedeutet das? Wenn dich das herausgefordert hat, wer überwindet, wenn ich nicht überwinde, das. Wer überwindet heißt, ich mache genau das, was hier steht. Ich erkenne, dass meine Knechtschaft meines Fleisches mich in die Lähmung gebracht hat, einen Zustand der Knechtschaft. Ich will davon frei werden, in die Freiheit der Kinder Gottes. Und ich bitte den Heiligen Geist, töte in mir dieses Fleisch. Töte in mir diesen bösen Gedanken. Töte in mir diesen Ärger, diesen Groll, diese Bitterkeit, diese Rache, diesen Hass. Töte in mir meinen Eigenwillen, meine ekelhafte Selbstsucht. Töte das in mir. Töte meine eigenen Begierden. Töte das in mir. Töte in mir meine unreinen Gedanken. Töte in mir meine Lästerzunge. Töte das in mir. Und der Heilige Geist ist der Einzige, der das überwinden kann. Amen. Das heißt für uns nicht, reiß dich zusammen und mach's besser. Das funktioniert nicht. Sondern setz deinen Willen ein, erkenne, dass du gebunden bist und bitte den Heiligen Geist, töte in mir. Und wenn der Heilige Geist etwas tötet, lebt es nicht mehr. Amen. Und er überwindet dann in dir. Und er führt dich in die Freiheit. Und das ist die Freiheit der Kinder Gottes, von der wir die ganze Zeit sprechen. Amen. Weil das dem Fleisch, deiner alten Natur, ist vollkommen unfähig, sie ist kraftlos, sie kann das nicht. Aber der Heilige Geist kann das in dir. Und jedes Mal, wenn das, ich praktiziere das schon lange, der Willi hat auch schon hier drüber gesprochen und andere, aber lasst uns das wieder neu im Blick haben. Lasst uns wieder neu betonen. Und wenn du was spürst in dir, was dich aufhalten will, dem Willen Gottes zu tun, was dich zurückhält, was dich lähmt, was diese ganze Unfähigkeit, wenn es um Gebet geht, Wort Gottes, Gott anzubeten mal, was dich da innerlich zurückhält, wo du merkst, du bist wie unfähig, du bist wie blockiert, dann bitte den Heiligen Geist, töte das doch in mir. Setz in mir das Leben frei. Setz in mir das Feuer der ersten Liebe frei. Setz in mir den Frieden frei. Setz in mir deine Salbung frei, die jedes Joch zerbricht, laut Jesaja 26. Oder irgendwie so. Die Salbung zerbricht das Joch, steht bei Jesaja. Amen. Der Prophet Jesaja hat es verheißen, was wir im neuen Bund haben. Die Salbung des Heiligen Geistes zerbricht jedes Joch der Knechtschaft. Amen. Das Einzige, was wir brauchen, wir müssen es wollen. Viele Kranke sind zu Jesus gekommen. Jesus sah, dass der blind war. Gott. Und er fragte ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Mensch muss das äußern. Und der Blinde hat gesagt, dass ich wieder sehend werde. Und Jesus sagt, sei sehend. Amen. Und genauso steht Jesus als hoher Priester im Himmel für uns ein. Er steht ständig vor dir. Er sagt, ich bin das Haupt, du bist hier auf der Erde. Du bist Teil meines Leibes. Was willst du, was ich für dich tun soll? Mein Geist in dir zerbricht jedes Joch der Knechtschaft. Und so steht Jesus vor dir und sagt, was willst du, dass ich heute in dir tun soll? Und du musst mit ihm reden. Das geschieht alles nicht automatisch. Du musst ihn darum bitten, bitte zerbrich diese Knechtschaft in mir. Und vielleicht kannst du es jetzt mal praktisch tun, jetzt nicht zu deinem Nachbarn, sondern zu Gott. Kannst du mal in deinem Herzen beten oder laut, du hast hier Freiheit. Und du kannst jetzt mal Jesus bitten, er steht vor dir, und frag dich, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann bitte ihn mal, dich von der Knechtschaft zu befreien, der alten Natur, wo wir alle noch unsere Dinge haben. Wir brauchen uns ja überhaupt nichts vorzumachen, wisst ihr? Keiner ist schon so hochgeistig durch. Wir haben alle unsere, mehr oder weniger, unsere Baustellen. Ich fand das echt super zum letzten Gebetsabend am Freitag, dieses sehr, sehr, sehr demütige, geistgewirkte Gebet von Konrad, wo er das gebetet hat. Genau das, was wir jetzt besprechen. Fand ich sehr, sehr gut. Und das vor allen anderen. Bitte jetzt mal, oder Jesus, bitte setz mich davon frei. Und er hört dich. Und dann spreche es einfach aus, Heiliger Geist, du bist der Geist des Christus, töte in mir das und das und das. Heiliger, ich mache das so oft, wenn ich das spüre in mir und ich komme damit nicht klar und es wiederholt sich, irgendwelche Gedanken und irgendwelche Muster. Da bitte ich immer wieder, wenn es hochkommt, Heiliger Geist, töte du das in mir. Ich lebe in der Freiheit der Kinder Gottes, töte du es in mir. Überwinde du. Halleluja. Danke, Jesus, dass du das Herzensgebet hörst. Danke, dass du uns immer freisetzt, wenn wir zu dir rufen. Und danke, dass du den Geist Gottes, den Stärkeren in uns hineingesetzt hast, der in uns diese Dinge tötet und uns überwinden. In uns überwindet. Amen. Und das kannst du gerne, bau das in deinen Alltag ein. Sobald du merkst, du hast wieder schlechte Gedanken über jemanden. Dinge in deinem Leben, die hochkommen, dann bitte den Heiligen Geist, das zu töten. Ich habe vor 14 Tagen hatte ich was erlebt, habe schon gedacht, ich war schon ein bisschen weiter, aber ich habe es dann bei Simone mal gesagt, ich sage, Mensch, da sind noch ein paar Dinge da, die war auch erstaunt, aber dann habe ich es bekannt. Da merkt man, was in der alten Natur noch so drin steckt. Es hat nichts mit der Gemeinde her zu tun, sondern ich hatte eine SMS geschrieben, es ging um eine Terminvereinbarung von einem Also nichts Geistiges, nichts mit Gemeinde, nichts. Nur eine Terminvereinbarung. SMS geschrieben und derjenige, der antwortet mir normalerweise am selben Tag. Keine Nachricht. Nächsten Tag nicht. Die ganze Woche nicht. So, und dann merkst du, was in dir aufsteht. Ich glaube, ich schreibe nicht nochmal. Und dann merkst du, wie dann plötzlich Gedanken hochkommen über die Person. Ja, warum schreibt er jetzt nicht zurück? Und ja, da kamen so finstere Gedanken in mir hoch. Ich dachte, hui, was dampft denn da hier im Kessel? Und ich habe das immer abgegeben, aber das kam so hoch. Weil da hat nicht reagiert. Die Woche drauf treffe ich die Person. Ich sage hier, ich habe mal den Termin angefragt. Und so. Und da sagt er zu mir, oh, entschuldige bitte, ich habe ein neues Handy. Und mein Sohn ist schon die ganze Zeit dabei, das einzurichten. Ich habe die ganze Zeit keinen Empfang gehabt. Ja? Und der Glocke ist klar, Termin, sofort alles geklärt. Ja, ich war so überführt. So passiert es. Ja? Da habe ich gesagt, Heiliger Geist, töte das in mir. Amen. Zum Schluss noch eine Hilfe aus dem Galaterbrief, was da hilft, in diesen ganzen Dingen noch weiterzugehen. Ganz noch ein entscheidender, kurzer Punkt. Was hilft mir dabei, wirklich in diesen Dingen drin zu bleiben, dann auch den Heiligen Geist zu bitten, dass er das in mir tötet? Was gibt mir die Motivation? Was hilft mir dabei? Und das sagt Paulus ebenso in Galater 5, und zwar der Vers 6. Ich nehme nur den zweiten Teil. Der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. In Christus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern nur der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Ihr Lieben, das hilft dir. Der Glaube, der durch die Liebe aktiviert wird. Das ist das Geschenk der Kinder Gottes im neuen Bund. Der Glaube, ich habe heute die Dinge aufgezählt. Du hast die Freiheit vom Fleisch. Du bist im Geist, in dem der Geist Gottes in dir wohnt. Glaube es. Und er wird nie wieder von dir gehen. Du hast Freiheit von Verdammnis. Ein neues Gesetz des Geistes Lebens ist in dir. Und du hast ein neues Herz, einen neuen Geist, den Willen Gottes zu tun. Und du hast jemanden in dir, der stark ist, um zu überwinden. Glaube es und lebe es. Darum hat Jesus gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich der Himmel eingehen. Weil die Kinder glauben, was ihnen gesagt wird. Habt diesen kindlichen Glauben, empfange es und lebe es. Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das Unmögliche. Und du hast es empfangen. Und wenn du diese Dinge mal nochmal zu Hause die Schriftstellen durchgehst, ich fand es auch gut, was der Markus sagt, jetzt mal zum Ladertreffen, dass er zu Hause Sonntagabend oder Nachmittag nochmal die Schriftstellen durchgeht. Oder in der darauffolgenden Woche geht das nochmal durch. Das sind alles Geschenke, die dir Gott gegeben hat. Und das baut deinen Glauben auf. Und weißt du, was dann geschieht? Der Glaube offenbart dir die Liebe deines Vaters. Denn der Vater des Lichts gibt nur gute und vollkommene Geschenke seinen Kindern. Du empfängst durch das Wort die Liebe des Vaters, was er dir geschenkt hat, und du empfängst die Liebe des Christus. Und dann merkst du, was Paulus gesagt hat in Römer 8. Weiter hinten dann, 38 wohl, da steht, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Amen. Und die Liebe ist die Motivation. Bei mir ist es so, ich lasse mich da immer mehr motivieren vom Herrn, durch den Heiligen Geist, durch die Liebe des Christus und die Liebe des Vaters. Das motiviert, das baut dich auf. Du siehst, was dein Vater für dich investiert hat. Du siehst, was Jesus Christus in dich investiert hat. Welche Gnade, welche Glauben. Ne? Du hast ja, Anja hat ja Zeugnis gegeben von der Gnade Gottes. Wenn du sowas erlebst, dass die Liebe des Christus, das motiviert dich, Amen, noch mehr von ihm zu empfangen und ihm wohl zu gefallen. Amen. Glaube aus dem Wort und daraus wächst die Motivation der Liebe. Und im Reich Gottes geht alles nur auf diesem Weg der Liebe, weil Gott der Gott der Liebe ist. Amen. Wenn er dich geliebt hat über alles, möchte er, dass du ihn liebst und in diesen Dingen gehst. Deswegen sagt er in der Offenbarung, wer überwindet, dem werde ich das und das alles geben. Gott, der Vater, sagt sogar in Offenbarung 22, wenn dann schon der neue Himmel, neue Erde ist, dem, der überwindet, dem werde ich das Vorrecht geben, mein Sohn zu sein, und er wird das alles erben. Wer das Reich der Himmel erbt, ist ein Sohn oder Tochter, und es sind die, die überwunden haben. Und heute habt ihr verstanden, was es heißt, überwinden. Ich bitte den Heiligen Geist, dass er das tut. Ich gebrauche den Geist meines Vaters, den Geist der Sohnschaft, dass er in mir sein gutes Werk tut. Amen. Halleluja. So endlich, wie man das so immer so schön macht, man beginnt mit Schriftstellen, endet damit. So steht nun fest, Galater 5, Vers 1, steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Also steh fest in dieser Freiheit als Kind Gottes und lass dich nicht wieder unter die Knechtschaft des Fleisches deiner alten Natur bringen, sondern leb in dieser Freiheit. Und Vater, wir danken dir, dass du uns zu dieser Freiheit berufen hast in Christus. Danke, Jesus, dass du uns zur Freiheit befreit hast. Und ich bete, dass wir das erfassen, dass das Wort Gottes versiegelt bleibt in unserem Herzen durch dein Blut, dass Satan es nicht wieder stehlen kann, sondern dass wir in dieser Freiheit der Kinder Gottes leben und dass wir in dieser Freiheit stehen bleiben. In Jesu Namen. Amen.